Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast und am alten mystischen Orden vom Rosenkreuz. Sie hören in dieser Folge ein Interview mit Peter Mohr.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Annette Grieser. Ich sitze hier gegenüber von Peter Mohr. Hallo Peter.
Hallo Annette.
Wir haben uns hier getroffen in einem Hotelzimmer in Thüringen, wo wir jetzt anlässlich des deutschsprachigen Konvents von Amorg uns getroffen haben, der einmal im Jahr hier in Thüringen in einer schönen Landschaft stattfindet, hier am Zollenroder Meer. Und wir haben die Zeit genutzt, um uns jetzt zu treffen. Und ich wollte dir ein paar Fragen stellen zu deiner Mitgliedschaft, zu deiner Haltung zum Orden, zu deinen Erfahrungen.
Gerne.
Gut. Möchtest du dich kurz vorstellen und ein paar Worte zu dir sagen? Wie lange bist du schon Mitglied? Was hat dich zum Orden gebracht?
Ja, in der äußeren Zeit bin ich über 20 Jahre Mitglied. Zum Orden gebracht hat mich eine Suche, ein Erlebnis, dass es etwas gibt, was mehr ist als das, was in der äußeren Welt sichtbar ist. Und dann die Suche danach, wie kann ich mehr darüber erfahren? Begonnen habe ich mit Yoga-Kursen, mit Zen-Meditationen, mit östlichen Wegen. Und da kam immer der Punkt, wo ich gemerkt habe, da fehlt mir die Ausdauer, das passt nicht ganz zu mir. Ich fühle mich nicht ganz so in Resonanz. Ja, und dann gibt es ja das Thema Zufall. Und ich war in München 1997 und da war ein Amor-Kongress und ich radel am Hotel vorbei und sehe das Plakat, geh rein. Und die Vorträge haben gerade begonnen. Ich habe alle Vorträge gebucht, habe sie mir angehört. Und was mich am meisten fasziniert hat, waren die Teilnehmer. Denn die Teilnehmer waren sehr heterogen. Da war alt, da war jung, da war männlich, da war weiblich, da waren Kostüme, da waren lange Haare und Jeans, da waren Anzüge. Und da war eine gelöste Stimmung und eine Heiterkeit. Und die Gemeinschaft hat mich damals angezogen. Dann war es natürlich so, ich wollte mich nicht mehr binden. Das hatte ich schon in meinem Leben und da einem Verein anzugehören und mich dazu verpflichten, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Ich bin Freigeist, ich will ganz alleine studieren oder lernen oder Erfahrung machen. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich auf die Idee kam zu sagen, man kann ja auch wieder austreten. Und dann bin ich eingetreten.
Ah.
Und je länger ich dabei bin, umso mehr fühle ich mich angebunden, angezogen. Und heute könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, auszutreten.
Das war dann in München, aber du bist eigentlich aus einer anderen Region in Deutschland. Wir sind ja hier beim Orden in Städtegruppen und Regionen organisiert. Wo gehörst du da hin? Wo hast du dich da verortet?
Ich war damals in München, habe in München gewohnt und war auch in Augsburg in der Städtegruppe. Bin dann nach Münster gezogen, kam dann nach Dortmund in die Städtegruppe. Dann haben wir begonnen, in Münster Veranstaltungen zu machen. Dann gab es auf einmal in Münster eine Städtegruppe. Und dann haben wir in Osnabrück eine gegründet, die heißt Münster-Osnabrück. Und insofern fühle ich mich in mehreren Städtegruppen zu Hause.
Das ist gut. Weil wir, wenn wir uns jetzt hier auf dem Konvent treffen, ist es ja auch so, dass wir aus allen Städtegruppen zusammenkommen. Und das eigentlich die einzige, ja, oder einer der einzigen Möglichkeiten ist, eben regionsübergreifend sich zu treffen. Das finde ich hier immer besonders schön. Ja, vielen Dank. Und ist es so, dass du dann sofort gefunden hast, was du gesucht hast? Oder hast du dich da erst, hast du so eine Übergangsphase gehabt, wo dann vielleicht offene Fragen sich nach und nach erst beantwortet haben?
Vielleicht erzähle ich noch ganz kurz, was für mich auch ausschlaggebend war, mich für den Orden zu entscheiden. Das war ein Satz in dem Informationsbroschüre von damals, der lautete: Amorg bietet einen langsamen, aber sicheren Weg. Und insofern hatte ich von Anfang an großes Vertrauen und konnte am Anfang gar nicht genug teilnehmen, Informationen bekommen, Bücher lesen, Manuskripte studieren. Also ich war da Feuer und Flamme. Insofern bin ich dann vorbehaltlos eingestiegen.
Und wie hat sich das dann in deinem Alltag niedergeschlagen? Ist es so, dass du da jeden Tag Zeit dafür aufwendest für das mystische Studium oder ist es nur einmal in der Woche oder unregelmäßig?
Es hängt von der Lebensphase ab. Es gibt Perioden, da hat man sehr viel im Äußeren zu tun. Dann ist es eher weniger. Dann macht man sozusagen eine Pflichtaufgabe, einmal in der Woche zu meditieren und die Städtegruppenveranstaltung zu besuchen, sofern man das möchte. Und es gibt Phasen, da studiert man intensiver. Dann ist mehr Innenarbeit angesagt.
Und in den Städtegruppen, da trifft man sich für was genau? Kannst du das kurz beschreiben? Was macht man in der Städtegruppe und was macht man dann mit sich zu Hause?
Also jedes Mitglied kann ja zunächst mal entscheiden, was möchte ich machen. Einige studieren nur zu Hause, andere schwerpunktmäßig in der Städtegruppe. Zu Hause hat man sein sogenanntes Heimsanktuarium, also seinen heiligen Platz, den man sich einrichtet, um dort eine Atmosphäre zu schaffen, wo es einem leichter gelingt, mit seinem eigenen Inneren in Kontakt zu kommen und damit vielleicht auch mit dem Höheren, wenn man davon eine Vorstellung hat. Das heißt, man legt vielleicht einen Termin fest, einmal in der Woche am Abend. Das Unterbewusstsein bereitet sich schon darauf vor. Dann zündet man eine Kerze an, macht ein bisschen Weihrauch eventuell, um eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Seele weiß, jetzt werde ich gefragt. Und jetzt nimmt er Kontakt mit mir auf und jetzt kann ich anfangen zu sprechen. Und wenn wir dann sogenannte Monographien, die wir einmal im Monat bekommen, studieren, dann lesen wir zwar für den Intellekt, aber eigentlich wird angesprochen unser Inneres. Und da kann man dann, je nach persönlicher Vorstellung, wenn man der Vorstellung was abgewinnen kann, dass die Aufgabe des Menschen ist, sich zu entwickeln und diese Entwicklung zur Vollkommenheit führt, dann ist es leicht, sich vorzustellen, dass ein Leben dafür nicht ausreicht. Das heißt, man braucht dann mehrere Leben dazu. Und dieser Teil von uns, der sich über mehrere Leben entwickelt, der wird dann zu Hause in diesem Heimsanktuarium angesprochen, mit dem wird kommuniziert. In den Städtegruppen macht man eine ähnliche Arbeit, nur eben gemeinsam. Und wenn man gemeinsam eine Arbeit macht, dann kann einem innere Erfahrung noch leichter gelingen, wie wenn man alleine ist. Das heißt, wir machen dort gemeinsame Meditationen, Friedensmeditationen, Studiengespräche, aber vor allem auch Rituale. Rituale sind dann eben Abbilder des kosmischen Geschehens, in die wir uns einfügen und die eine besondere Gelegenheit haben mit dem Höhepunkt von Initiationen. Das heißt, man setzt vor jedem Lernstufe einen bewussten Anfang, der einem dann zieht und führt durch die weiteren Lehren, die einem vermittelt werden.
Ja, das heißt, man ist zwar alleine gelassen oder fühlt sich vielleicht manchmal im Äußeren alleine, wenn man da studiert, aber man ist doch gehalten eben auch von der Gemeinschaft und kann da auch Gleichgesinnte treffen und sich austauschen. Also Studiengespräch heißt ja dann, dass man über das, was man da liest, auch die Gelegenheit hat, zu reflektieren mit anderen.
Ne? Also der Orden hat keine dogmatischen Regeln oder Lehren, sondern jeder kann aufgrund von dem, was er erfährt und liest, seine eigene Vorstellung erzeugen, gerade auch seine eigene Gottesvorstellung, wenn man jetzt Gott als etwas Höherem, losgelöst von jeder Religion, betrachten möchte. Und auch die ist nicht nur persönlich unterschiedlich, sondern auch bei einem selbst wandelt sich die im Laufe der eigenen Entwicklung. Insofern zwei Rosenkreuzer, zwei Meinungen, könnte man fast schon sagen. Und das macht dann auch Freude, sich auszutauschen und von unterschiedlichen Einstellungen zu lernen. Übt natürlich auch Toleranz. Und neben der gemeinsamen mystischen Arbeit gibt es ja auch die organisatorische äußere Arbeit, um sowas zusammenzuhalten. Auch da kann man sich üben im gemeinsamen, sozusagen, zusammenarbeiten.
Und wenn ich das, ich bin ja selbst Mitglied, deswegen ist diese Frage jetzt ein bisschen rhetorisch, aber man trifft dann eben ja verschiedene Studiengrade, also Leute, die jetzt ganz kurz dabei sind und Leute, die sehr, sehr lange dabei sind. Klappt das gut? Wie empfindest du das?
Ja, gut ist unterm Strich klappt es immer gut, auch wenn man denkt, dass es nicht gut klappt, weil man sich dann ja gegenseitig entwickelt. Die verschiedenen Studiengrade, das ist ja nur ein äußeres Zeichen, wie lange man dem Orden angehört. Das hat nichts zu sagen über die innere Entwicklung. Also wir haben junge Mitglieder, da würde ich persönlich sagen, die Seele ist da schon sehr reif und sehr weit. Und wir haben ältere Mitglieder, für die ist es gut, dass sie so lange dabei sind, weil wenn sie nicht dabei gewesen wären, wären sie vielleicht noch andere. Ohne jetzt bewerten zu wollen, jeder geht seinen Weg. Und in meinem Weltbild hat jeder die Stufen des Lebens durchstritten. Also, um es mal vielleicht drastischer zu formulieren, ich denke, jeder von uns war in früheren Leben einmal Krieger, Mörder, Verbrecher, Vergewaltiger, was auch immer, klingt zwar hart, aber führt vielleicht auch dazu zu verstehen, wenn man denkt, dass man weiter ist als andere, dann kann man sagen, so war ich auch mal.
Ja, und hat mehr Verständnis dafür oder Liebe. Auch in der Gesellschaft, jetzt unabhängig vom Orden. Ne? Zu den Studieninhalten gehören ja auch Symbole oder Symbolmodelle, angefangen jetzt mit dem Punkt, dem Kreis, dem Quadrat, dann auch zu komplexeren Symbolmodellen wie das rosenkreuzerische Tarot, der Lebensbaum. Gibt es in deiner Arbeit hier und deiner Mitgliedschaftszeit eins, wo du sagen würdest, das hat dich die längste Zeit begleitet, das ist das, wo du am intensivsten dran arbeitest oder das verfolgt dich immer wieder neu? Gibt es da was?
Könnte ich keins direkt jetzt nennen. Da poppen mal unterschiedliche Symbolmodelle auf, die unterschiedliche innere Erfahrungen auslösen, bis hin zu anfänglicher Abneigung. Wenn man sich zum ersten Mal mit den hebräischen Buchstaben beschäftigt und die malt und darüber meditiert, und da braucht man schon eine gewisse Überwindung und auch Frustrationstoleranz, wenn die Ergebnisse nicht ganz so sind, wie man es sich wünschen würde. Wenn man dann später andere Symbolmodelle wie die Zahlen, wie, was du schon erwähnt hast, den Tarot, vor allen Dingen auch der Lebensbaum, die Pfade des Lebensbaumes, aber auch die symbolischen Schriften, wie unsere Pharma Fraternitatis, aber auch Schriften unserer westlichen Tradition, also ein ganz, ganz ja, symbolhaltige, wunderschönes Schrift ist das Alte Testament. Und zwar nicht mit einem strafenden Gott, sondern mit einer Erläuterung des Seelenweges des Menschen und der Menschheit. Und letztlich kann man alles in Anführungsstrichen positiv interpretieren. Dann kommt eine Phase, wo man denkt, oh, die hebräischen Buchstaben damals haben mich eigentlich gar nicht so angezogen, aber es ist das kleine Einmaleins, um die anderen Symbolmodelle zu verstehen. Und dann fängt man an, sich wieder damit zu beschäftigen. Auf einmal, das, was einem vorher nicht so gefallen hat, bekommt eine ganz besondere Schönheit, weil es ein besonderer Schlüssel ist. Also deine Frage war ein bestimmtes Symbolmodell. Ziemlich zentral ist der Lebensbaum, wo man viel mit verbinden kann, aber die große Gefahr bei den Modellen ist, es ist nicht die Realität, sondern der Merksatz heißt, beiße nicht in die Speisekarte. Und zu wissen, dass alles letztlich unter verschiedenen Gesichtspunkten das Gleiche beschreibt, zeigt einfach, dass es nicht das Modell ist, sondern das, was das Modell ausdrückt und dass das das Gemeinsame ist. Und insofern ist das Studium der vielen Modelle, die wir studieren, im Zusammenschau gibt es das Ganze.
Nochmal ganz kurz zurück zum Alten Testament, bevor ich dann nochmal auf das Modell, auf die Symbolmodelle komme. Welcher Teil des Alten Testamentes meinst du den Seelenweg des Menschen beschreibend? Meinst du die Genesis oder meinst du den Exodus oder würdest du sagen einfach alle Anfangsschriften?
Am Anfang ist die Symbolik am konzentriertesten in der Genesis. Aber wunderschön beschrieben ist es dann auch im Exodus. Mhm. Und es beginnt eben mit dem Fall des Menschen. Und um Beispiel zu nennen, also wir denken ja manchmal, oh, wie schrecklich, Kain hat Abel erschlagen. Und wenn wir dann die Symbolik betrachten und uns vorstellen können, dass Kain, der Ackerbauer, mehr für das äußere Menschen steht, Abel für das innere Menschen, dann hat sozusagen das Äußere das Innere erschlagen. Das heißt, das Äußere beginnt die Dominanz im Leben des Menschen einzunehmen. Was so sein muss, in Anführungsstrichen, damit sich das wieder umkehren kann. Und der Mensch sowohl das Äußere erfahren hat, als dann über das Äußere wieder zum inneren Höheren zurückgefunden hat. Und genauso wie, ich sag mal, das Äußere die Vorherrschaft übernommen hat, übernimmt dann das Innere die Vorherrschaft. Und die Symbolik dafür im Alten Testament ist, wenn die zwei Söhne, die wir erkennen, Isaak und Esau, sich mit dem Linsengericht beschäftigen, was ja dann manchmal als, oh, er hat dem Esau das Erstgeburtsrecht abgejagt mit einem Linsengericht, dieser böse Isaak. Aber Isaak steht dafür das Innere, Esau, der mit den Fällen und so weiter, für das Äußere, von der Symbolik her. Und damit beginnt das Innere wieder die Vorherrschaft zu übernehmen. Das heißt, es war die Aufgabe von Isaak, das Erstgeburtsrecht sich wiederzuholen. Also als das Innere steht wieder voran. Mhm. Und da gibt es viele Symbolik. Und da machen wir am Wochenende Seminare darüber und haben immer nur den Anfang davon.
Ja, ein Impuls dann.
Und es erschließt sich letztlich auch durch eigene Arbeit damit.
Okay, und diese Symbolmodelle, die, also letztendlich sind das ja Symbolgeschichten, wenn du so willst. Und die Symbolmodelle, so hattest du eben gesagt, die beschreiben eben ja, modellhaft, aber was beschreiben die dann? Den Weg des Menschen zurück in die göttliche Heimat, kann man das sagen?
Ja, wo kommen wir her? Mhm. Und da heißt es ja, wir kommen aus dem Paradies. Da war alles schon mal vollkommen. Und dann heißt es, diese Vollkommenheit war unbewusst. Und dann sind wir da rausgegangen in die bewusste Unvollkommenheit. Die kann jeder von uns, glaube ich, wahrnehmen. Und die Idee wäre jetzt, in die bewusste Vollkommenheit zurückzukehren. Also quasi wieder ins Paradies, aber mit einem anderen Bewusstsein. Sowohl mit dem Einheitsbewusstsein als auch mit dem individuellen Bewusstsein. Das ist eine Vorstellung, die man haben kann.
Und wie kann man das dann in seinen Alltag integrieren?
Ich glaube, das hast du vorhin schon mal so angeklungen, da habe ich gar nicht drauf geantwortet. Das war für mich am Anfang natürlich, waren es zwei getrennte Welten.
Ja, ja, genau.
Da war das also die Welt der Höherentwicklung und der mystischen Beschäftigung und der Spiritualität und dann die Alltagswelt mit Berufsleben und anderen Aktivitäten, wo man denkt, da kommt es gar nicht vor. Mhm. Dann entsteht die Sehnsucht, sowas zu verbinden und zu sagen, wie kann ich das in meinem Alltag integrieren? Dann wird man immer mutiger und spricht darüber und merkt, dass andere Menschen auch innere Erfahrungen haben, dass die dankbar sind, wenn man über diese Themen spricht. Dann kann man Glück haben und einen Beruf ausüben, wo man auch Teile davon einbringen kann. Und das macht natürlich dann große Freude.
Ja, also das ist auch ein Wunsch von dir, dass das, was du jetzt hier im Orden erlebst, in deinem Studium erlebst, in Momenten der Abstimmung mit dem kosmischen Bereich, dass du das in deinem Alltag einbringen kannst und dein Alltag nicht entfernt ist von dem Weg. Ne? Ja, das ist, glaube ich, bei jedem so.
Ja, ganz konkret, ich arbeite als Unternehmensberater und Trainer und habe immer danach gesucht, Spiritualität und Wirtschaftsspiritualität und Unternehmertum, wie bringt man das Ganze zusammen? Ja. Und letztlich die großen Unternehmer, das waren alles Visionäre, die haben die geistigen Gesetze angewandt, um eine Firma aufzubauen, weil sie ganz davon überzeugt waren, sie ein klares Bild davon hatten. Und solche Gesetze studieren wir auch bei Amorg. Das heißt also, die Kraft der Visualisation zum Beispiel ist ganz, ganz entscheidend. Nur die Frage ist wiederum, was gehört zu mir? Natürlich kann man was erzwingen. Das ist das, was manchmal unter positives Denken läuft. Und da gibt es auch einen schönen Aufsatz von uns, der heißt Positives Denken, der Weg in die Katastrophe. Weil wenn ich etwas geistig erzwinge, was nicht zu mir gehört, wird es mir wieder genommen. Und damit lerne ich aber auch, was zu mir gehört und was nicht zu mir gehört. Also insofern ist es ein magischer Weg zur persönlichen Entwicklung.
Ja. Und du hast jetzt geistige Gesetze angesprochen. Würdest du das, kannst du ein, zwei beispielhaft vielleicht nennen und was das bedeutet, geistiges Gesetz? Naturgesetz heißt es auch ganz oft in unseren Lehren. Bezieht sich ja nicht unbedingt, vielleicht auch, aber nicht nur auf Newton'sche Gesetze, die wir physikalisch kennen. Was ist denn ein geistiges Gesetz? Und ist das vielleicht identisch mit den Naturgesetzen, die wir kennen?
Ich stelle dann gerne die Frage, inwieweit glaubst du an Zufall? Und dann gibt es ein geistiges Gesetz, das heißt, Zufall ist nur der Name für ein unbekanntes Gesetz. Alles geschieht gesetzmäßig. Es gibt verschiedene Ebenen der Ursächlichkeit. Zufall ist nur der Name für ein unbekanntes Gesetz. Das konsequent weitergedacht für den Alltag heißt, wenn ich denke, dass nichts zufällig passiert, es passiert alles gesetzmäßig. Alles, was mir passiert, hat mit mir zu tun. Es gibt das Gesetz der Resonanz, das ich auslöse. Wenn ich jetzt weiß, dass alles, was mir passiert, mit mir zu tun hat, dann kann ich mich über alles freuen.
Als Lehrstück, als Lehraufgabe, genau. Als interessante Spiegelung über dein Wesen.
Dann weiß ich, es gibt, salopp gesprochen, nur Freunde oder Lehrer im Leben.
Sehr schön, ja. Ja, sehr gut gesagt, ja. Ja, hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer oder eine vielleicht ein gutes Wort, ein Tipp für Leute, die auf der Suche sind oder auch nur ein Literaturhinweis oder ein gutes Wort zum Schluss, eine zeitlose Weisheit, die du mitgeben möchtest.
Ja, vor Amorg habe ich auch Weisheiten gesammelt und es waren dann drei Merksätze, die mir lange Begleiter waren. Den ersten, der beginnt eigentlich mit einem sehr bekannten christlichen Merksatz, der heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und vorher noch liebe Gott über alles. Aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst kann man noch ergänzen mit, denn du bist es. Mhm. Und der zweite Merksatz lautet, tue alles im Ganzen, also im Bewusstsein der Ganzheit, des Einsseins. Und der dritte lautet, diene mit den Gaben, die dir gegeben.
Oh, vielen Dank, Peter. Das hat Spaß gemacht.
Mir auch, Annette. Danke.
Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns gern auf YouTube unter Amorg, die Rosenkreuzer, oder auf Facebook oder auf unserer Website www.amorg.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, schreiben Sie uns gerne an info@amorg.de.